Ihr Lieben, unsere Kinder sind jetzt schon viele Jahre nicht mehr in der Schule. Das heißt, Ferienzeit ist in meinem Denken gar nicht drin. Aber ich merke natürlich, dass Ferien sind an zwei Dingen. Das erste, Berlin wird auffallend leer. Ist doch herrlich, wenn man wieder unterwegs sein kann, ohne im Stau zu stehen. Also das ist mal der Grund, weshalb ich denke, warum kann nicht jeden Tag im Jahr Ferien sein? Die Lehrer klatschen, das ist gut. Und ich merke es an einem zweiten Punkt. Wenn in den Medien Dinge berichtet werden, wo man denkt, was soll ich damit tun? Ist mir völlig egal, das tangiert mich gar nicht. Das sogenannte Sommerloch. Ne? Unser Bundestag ist schon lange in den Ferien, die machen länger Ferien als wir alle, müssen sich ausruhen. Und es werden irgendwelche Nachrichten verbreitet. Wir machen das ganz anders, ihr Lieben. Ferien, nicht Sommerloch, Ferien auch nicht, alles ist weg, sondern wir konzentrieren uns auf das Wort Gottes. Und wir wollen in den nächsten Wochen diesen Kolosserbrief miteinander lesen. Das ist ein relativ kleiner Brief, 4 Kapitel. Aber wenn wir die miteinander durchgehen, jeden Sonntag einen Abschnitt aus einem Kapitel, dann werdet ihr hoffentlich merken, das ist ein Brief, der hat mir was zu sagen. Da möchte Gott etwas durch diese Worte in meinem Herzen, in meinem Leben bewegen. Und weil ja Ferien sind, erlaube ich mir den Luxus, euch eine Hausaufgabe zu geben. Bitte wartet nicht von Sonntag zu Sonntag, um zu sagen, ach ja, Kolosserbrief, sondern lest diesen Brief. Und wenn wir das 4 Wochen machen, dann rate ich euch, lest in der nächsten Woche die 4 Kapitel, in der übernächsten Woche wieder die 4 Kapitel, in der 3. Woche wieder die 4 Kapitel, in der 4. Woche auch nochmal. 16 Kapitel Bibel, das schafft ihr. Ihr werdet reich beschenkt werden, jede Wette. Also, starten wir in diese Predigtreihe. Paulus ist auf seiner 3. Missionsreise für mehr als 2,5 Jahre in Ephesus gewesen. Da war er so lange wie an keinem anderen Ort. Und dort hat er diesen Epaphras kennengelernt. Und dieser Epaphras hat Jesus kennengelernt durch Paulus. Und er ist danach zurückgekehrt in seine Heimatstadt, das war Kolosse zufällig. Und weil dieser Epaphras in seinem Herzen so begeistert war, so gepackt war von Jesus, hat er seinen Nachbarn von Jesus erzählt. Und denen, mit denen er zusammengearbeitet hat. Und der ganzen Familie. Und die haben es wieder erzählt. Und in kürzester Zeit entstand in Kolosse und auch in dem Nachbarort Laodicea, kennen wir auch aus der Offenbarung, jeweils eine kleine Gemeinde. Und nach einigen Monaten kreuzten sich die Wege von Paulus und Epaphras erneut in Ephesus. Diesmal allerdings im Gefängnis. Da saßen die beiden wegen ihres Glaubens an Jesus ein. Und in diesem Gefängnis hört Paulus zum ersten Mal von diesen beiden jungen Gemeinden. Und offensichtlich hat dieser Epaphras so viel erzählt von dem, was Jesus dort tut und so viel von diesen Geschwistern geschwärmt hat, dass Paulus das Gefühl hatte, ich kenne die Leute. Ich bin denen ganz nah, ich war noch nie da. Ich habe noch nicht einen von ihnen gesehen, aber auf meinem Herzen sind sie. Und ich teile ihre Fragen, ich teile ihre Anliegen. Ich möchte einfach sie segnen. Und er hat das gemacht mit diesem Brief, den er aus dem Gefängnis herausgeschrieben hat. Und wir haben es ja gehört, Lilly hat es vorgelesen. Er sagt, deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir von euch gehört haben, im Gefängnis, durch Epaphras, nicht auf, für euch zu bitten und zu beten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, damit ihr des Herrn würdig wandelt. In jedem guten Werk fruchtbar, in der Erkenntnis Gottes wachsend und mit aller Kraft gestärkt. Paulus hat auch an die Christen in Laodicea einen Brief geschrieben. Und er schreibt dann im Kolosserbrief am Ende, werdet ihr noch lesen, bitte tauscht doch auch die Briefe zwischen Laodicea und Kolosse aus, damit ihr den anderen auch liest. In der Bibel ist leider der Laodicea-Brief nicht mehr erhalten, aber der Kolosserbrief. Und den lesen wir miteinander. Für heute wollen wir auf ein paar Verse vom Ende dieses 1. Kapitels darauf achten und ich möchte euch diese Verse vorlesen. Das ist Vers 15 bis 20. Dieser, gemeint ist Jesus, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Lieben, das, was Paulus hier zitiert, ist so ein Christus-Hymnus, also ein Lobpreislied auf Jesus, das vermutlich in vielen Gemeinden damals gesungen wurde, wenn die sich zum Gottesdienst getroffen haben. Das ist ein fantastischer Text. Ich greife heute mal nur die drei Hauptaussagen über Jesus raus. Man kann noch ganz, ganz viel mehr aus diesem wunderbaren Text herausholen. Drei Aussagen, wer Jesus ist. Die erste: Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ihr Lieben, die Unsichtbarkeit Gottes ist für uns Menschen ein riesiges Problem. Wer von euch hat noch nicht gedacht, oh Mann, wäre ich doch damals dabei, als Jesus über die Erde gegangen ist? Oder wer hat nicht schon mal gedacht, Mensch, wenn ich jetzt Gott sehen könnte, wenn ich sehen könnte, was er tut? Ich sehe relativ viel Nicken auf der linken Seite. Diese Unsichtbarkeit Gottes führt dazu, dass wir an Gott zweifeln können. Nämlich dann, wenn unser Leben mal in schwierige Fahrwasser kommt. Die Unsichtbarkeit Gottes führt dazu, dass Menschen Gott verleugnen können. Sie sehen ihn ja nicht. Wie soll man denn Gott beweisen? Die Unsichtbarkeit Gottes führt dazu, dass wir Menschen ein Verlangen uns tragen, ein Bild von Gott uns zu machen. Das ist eines der großen Themen in der Bibel. Weil wir so wünschen, dass wir Gott irgendwie sehen, anfassen, berühren können. Der Jünger Philippus, der hat das Jesus gegenüber einmal in die Worte gefasst: Herr, zeig uns den Vater, so genügt es uns. Das ist dieser Ausdruck, dieser Sehnsucht, wir möchten doch Gott sehen, wir möchten mehr sehen. Warum ist er nur unsichtbar? Wenn ihr diesen Kolosserbrief lest, werdet ihr merken, Paulus schreibt ihn aus einem Grund: die Gemeinden dort, die Christen dort, einige von den Christen, haben aus dieser Sehnsucht heraus angefangen, Engel zu verehren. Sind es nicht die Engel, die so in diese garstig empfundene Lücke zwischen dem unsichtbaren Gott und unserer Menschenwelt treten können? Sind es nicht die Engel, die da so eine Brücke bauen können? In Kolosse hat man in der Stadt diese Engel verehrt, und das ist zu der religiösen Antike schon etwas Besonderes, was dort gewesen ist. Wir müssen aber eines verstehen: Gottes Unsichtbarkeit ist nicht in seinem Wesen begründet. Es ist nicht Gottes Wesen, unsichtbar zu sein. Wenn wir die erste Seite der Bibel aufschlagen, Adam und Eva, die ersten Menschen in diesem Garten Eden, da heißt es in dieser bildreichen Sprache des Alten Testamentes: und abends, als der Wind wehte und es kühler wurde, gingen Adam und Eva mit Gott spazieren. Wie kann ich mit jemandem spazieren gehen, den ich nicht sehe? Sie müssen irgendwie Gott gesehen haben. Und dann passierte diese große Katastrophe. In ihrem Herzen ließen sie zu, dass Misstrauen gegenüber diesem Gott aufkeimte. Und sie übertraten dieses eine Gebot, was Gott ihnen gegeben hat. Sie fielen in die Sünde, Trennung von Gott. Und sie wurden aus diesem Garten ausgeschlossen. Zurück blieb in ihren Herzen eine Ahnung von Gott. Sie konnten ihn nicht mehr sehen. Also die Unsichtbarkeit Gottes ist die Folge des Sündenfalls. Nicht, weil Gott es liebt, unsichtbar zu sein. Wir können ihn nicht mehr sehen, weil wir aus seiner Beziehung zu ihm herausgefallen sind. Und Gottes Liebe ist unendlich groß, dass er gesagt hat, ich möchte mich aber meinem Volk zeigen. Ich will sichtbar werden vor ihnen und er hat uns Jesus gegeben. Und das ist genial. Wenn wir Jesus anschauen, dann können wir dem unsichtbaren Gott mitten in sein Herz schauen. Gott ist wieder sichtbar geworden. Er hat ein Gesicht, nämlich das Antlitz Jesu. Herr, zeig uns den Vater, so genügt es uns, hat Philippus gefragt. Und Jesus antwortete ihm, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen, denn ich und der Vater sind eins. Wenn wir also Jesus anschauen in den Evangelien, im Blick auf sein Kreuz, mit den Augen des Herzens, wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir Gottes Vaterherz. Und das ist so fantastisch, ihr Lieben. Und es kann so heilbar sein, weil viele von uns in ihrem Leben durch ihre eigenen Väter irgendwo verletzt worden sind. Manche sogar so tief und so nachhaltig, dass sie Mühe haben, Gott Vater zu nennen. Gerade das, dass Gott sich zeigt in Jesus, kann für diese Menschen heilsam sein. Unsere Vaterwunden, unsere Enttäuschungen über unsere irdischen leiblichen Väter, die projizieren wir relativ schnell unbewusst auf Gott. Und dann sagen wir halt, er kennt mich doch gar nicht. Er nimmt sich doch nicht Zeit für mich. Er weiß nicht wirklich, was ich denke und wie ich fühle. Eigentlich ging es ihm immer nur darum, seinen Willen durchzusetzen. Funktionieren und Stille halten, das war mein Teil. Und wenn ich das nicht gewollt habe, habe ich so deutlich sein Missfallen spüren können. Er überschreitet meine Grenzen und tut mir weh. Er hüllt sich in Schweigen und gibt mir das Gefühl, gegen eine Wand zu laufen. Er ist einfach gegangen, ohne ein Wort. Diese und noch viele andere tiefe Wunden lassen es uns so schwer werden, Gott als liebevollen, gütigen Vater zu sehen, weil wir unsere Wunden auf Gott projizieren, weil wir das, was wir erlebt haben, mit ihm in Verbindung bringen. Und nun sagt Paulus hier mit diesem Hymnus, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das heißt doch, wenn du an solcher oder ähnlichen Vaterwunden oder Mutterwunden oder was auch immer leidest in deinem Leben, dann gibt dir das Evangelium eine Möglichkeit der Heilung. Schau Jesus an, er ist dein großer Bruder, fang mit Jesus an. Schau ihn dir genau an. Denn es ist nicht so, dass wir zwar einen mitfühlenden Jesus hätten, aber zugleich einen harten und ungerechten Vater. So wie Jesus ist, genau so ist auch der Vater. Wie Jesus dir begegnet, genauso begegnet dir der Vater. Was Jesus in dir sieht, sieht auch der Vater in dir. Was Jesus zu dir sagt, sagt auch der Vater zu dir. Schauen wir uns Jesus mal einen Moment an. Er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen, weil er dir nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe begegnen wollte. Jesus wollte dir auf Augenhöhe begegnen. Das ist an sich schon ein Ding, wenn man sich vorstellt, Gott, der über allem ist, begibt sich auf die Ebene, wo ich bin. Warum macht er das? Was treibt ihn dazu? Und was bedeutet das eigentlich für ihn? Was bedeutet das für Jesus? Er kommt auf meine Ebene. Nun, für Jesus hat es bedeutet, von Anfang an mit Gefahr, mit Flucht, mit Vertreibung konfrontiert zu sein. Für Jesus hat es bedeutet, dass er diese ganzen Spannungen in Familien kannte, von der Innenansicht. Er wusste, was bedeutet, wenn die, die einem am nächsten sind, einen für verrückt erklären. Wenn sie, die einem am nächsten sind, einen in große Schwierigkeiten bringen und überhaupt nicht verstehen können oder wollen. Das wusste Jesus, hat er erlebt. Jesus hat die Herrlichkeit verlassen, um zu wissen, wie es ist, wenn man einen Menschen verliert. Sein Vater Josef starb früh und musste Jesus ran, der Erstgeborene. Der war jetzt der Ernährer der Familie und er musste das Geschäft des Vaters übernehmen. Der musste die Rechnung zum Monatsende bezahlen. Der wusste, was es ist, wirtschaftlicher und familiärer Druck. Jesus hat die Herrlichkeit verlassen und er wurde Wege geführt, die er nicht verstand. Was mag er gedacht haben, als der Geist Gottes ihn in die Wüste trieb? Am Tag 23, 38, 39, 40. Was mag Jesus da gedacht haben? Wege, die ihn an seine Grenzen geführt haben. Jesus kennt diesen Zwiespalt von vielen bewundert und plötzlich von allen fallen gelassen zu werden. Keine Ahnung, warum sich das Blatt wendet, aber es hat sich gewendet, radikal. Jesus wurden ungeheuerliche Dinge unterstellt. Du treibst doch die Dämonen aus, weil du selber von Satan besessen bist. Das haben wir kluge Menschen, Gottes Sohn, gesagt. Und er hat sich gefallen lassen. Er erlebte den Verrat eines Freundes. Er erlebte die Abgründe einer Falschjustiz. Er erlebte die dunkelste Gottesferne, weil aller Dreck und alle Sünde auf seinen Schultern lagen. Und so ist Jesus in den Tod gegangen, um dir das Leben zu schenken. Die Herrlichkeit des Himmels hat er mit all dem eingetauscht. Wer von uns wäre auf den Gedanken gekommen, es ihm nachzumachen? Das, was wir haben, das, was uns glücklich macht, einzutauschen mit diesem Leben. Und er hat es aus diesem Grund gemacht, um dir auf Augenhöhe zu begegnen. Und mit Jesus hat es Gott für dich getan. In all dem, was Jesus erlebt hatte, ist er den Menschen niemals mit Vorwürfen oder Unterstellungen begegnet. Er hat auch niemals sie sein ganzes Missfallen spüren lassen. Lasst mich in Ruhe, ihr macht nicht, was ich will. Er hat sie nie für seine eigenen Zwecke missbraucht. Klar, Jesus war sehr klar und eindeutig. Manchen hat er so weit herausgefordert, dass er gesagt hat, oh, lieber nicht mit mir. Aber aus dem Herzen Jesu kam immer Liebe, immer Zugewandtheit. Und den Höhepunkt seiner Liebe, den sehen wir am Kreuz, als er da von den Menschen angenagelt wurde und er schreit mit letzter Kraft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, wen sie an das Kreuz geschlagen haben. Sie wissen gar nichts. Nicht von, zahl's ihnen heim. Jetzt aber mal, zeig deine Macht und feg die alle hinweg. Nein, Vater, vergib ihnen. Bis zum letzten Atemzug. Jesu Herz ist Gottes Herz, denn er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. Und egal, wie tief deine Verletzung aus deiner Biografie, deine Vaterwunde sein mag, wenn du beginnst, Jesus anzuschauen, kann dein Herz heil werden, damit du Gott Vater nennen kannst, aus ganzem Herzen. Zweiter Gedanke, Jesus ist der Erstgeborene, der über aller Schöpfung steht. Erstgeborener, das ist ja der Erste in der Familie, also der Erste unter Gleichen. Das meint es hier nicht, sondern hier wird ausgesagt, Jesus ist aus der Schöpfung herausgehoben. Er ist vor aller Schöpfung. Mehr noch, Jesus selbst ist Schöpfer. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist. das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Alles hat sein Ziel in ihm. Jesus ist Schöpfer. Vielleicht ist das für den einen oder anderen ein eher ungewohnter Gedanke. Wir haben ja so die Zuweisung, Gott ist Schöpfer, der Sohn ist der Erlöser, der Heilige Geist der Vollender. Pragmatische Dogmatik, super, hilft auch meist, aber nicht immer. Was heißt es denn, Jesus ist Schöpfer? Wenn wir den Anfang des Johannesevangeliums anschauen, da sagt Johannes dort, im Anfang war Gott. Und Gott und das Wort war, im Anfang war das Wort, entschuldigt, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und dieses Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und der erste Satz der Bibel ist, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott sprach. Und da kommt es beides zusammen. Jesus ist dieses schöpferische Wort Gottes, durch das alles geworden ist. Und darum heißt es hier, hat in Jesus auch alles seinen Bestand. Ohne Jesus bricht die ganze Schöpfung zusammen. Durch Jesus ist die sichtbare Welt geschaffen worden. Von diesen kleinen Einzellern, die ganz einfach sind, so eine Amöbe ist schon kompliziert, bis hin zu diesen hochkomplexen Organismen, Pflanzen, Tiere, Menschen. Das alles durch Jesus geschaffen. Das heißt, jede Blume blüht für Jesus, jedes Tier, jeder Mensch lebt für Jesus. Er durchdringt einfach alles. Und durch Jesus wurde auch die unsichtbare Welt geschaffen. Er belebte die Himmel mit unzähligen Wesen, wir nennen sie Engel. Und das sind nicht diese kleinen, niedlichen, pausbäckigen, harmlosen Engelchen in irgendwelchen kitschigen Darstellungen. Das sind mächtige, starke, ehrfurchtgebietende Engelfürsten. Jesus hat die Ordnung der unsichtbaren Welt geschaffen. In diesem Hymnus heißt es, die Throne, die Herrschaften, die Fürstentümer und Gewalten. Jesus hat das geordnet. Da ist nichts von Chaos. Unsere Welt ist Chaos, aber in dem Universum der Schöpfung ist Gottes Ordnung durch Jesus. In Kolosse war man der Meinung, ich habe es schon gesagt, dass die Engel zu verehren werden, weil diese Mächte, Fürstentümer, Mächte und Gewalten ja das Schicksal von Menschen und Völkern beeinflussen. Deshalb sagte man sich, okay, wenn man sich mit denen auch gut stellt, dann hat man es. Und hier kommt wieder dieses Motiv von Kolosse herauf, wir brauchen Jesus und die Engel. Wir brauchen Jesus plus die Engel. Das eine tun, das andere nicht lassen. Und Paulus sagt an dieser Stelle, nein, es geht nur um Jesus, nur er allein. Es gibt keinen Jesus und Glauben. Jesus steht über allem und alles ist durch ihn geworden. Von daher kein Wunder, dass Jesus Wunder tut. Und er hat Brot vermehrt, Kranke geheilt, Tote auferweckt, dem Sturm befohlen, den Wellen. Er hat Wasser in Wein verwandelt. Engel dienen ihm und Dämonen zittern vor ihm. Ihr Lieben, ich finde das echt fantastisch. Jesus, unser persönlicher Retter, ist der Grund, der Halt und das Ziel des ganzen Universums. Das ist Jesus. Und wir gehören schon zu ihm. Was heißt das für uns? Was heißt das für unsere Sicht auf diese Welt? Es gibt einen Grund, einen Halt und ein Ziel im Chaos, weil Jesus das Universum trägt. Und der dritte Gedanke, Jesus ist das Haupt des Leibes. Wenn er der Schöpfer ist, gehören erstmal alle Geschöpfe eh schon zu ihm. Aber dann hat Jesus uns noch einen besonderen Weg eröffnet, wie wir ganz nah an sein Herz kommen, nicht nur um ihn wissen, sondern seine Kinder werden. Und er sagt, ihr werdet Teilglieder an meinem Leib und ich bin das Haupt. Und diese zweite Strophe dieses Hymnus, die spricht von diesem Geheimnis der Gemeinde. Jesus ist der Anfang und Ursprung der Gemeinde. Letzten Sonntag haben wir Geschwister aufgenommen und getauft. Das ist mal total toll. Das ist einfach super, wir sind größer geworden. Und möge der Herr geben, dass wir noch größer werden. Aber wisst ihr, Gemeinde ist nicht das, dass Leute zu uns kommen und sagen, oh, wir sind mal mit dabei, wir finden uns irgendwie nett und wir haben auch ein gemeinsames Ziel und Interesse irgendwie mit Jesus. Das ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist eine Schöpfung Jesu. Nicht, dass wir uns treffen und uns zufällig nett finden, sondern Jesus hat gesagt, ich ordne das so zusammen. Ich habe für dich und dich und dich hier einen Platz in meiner Gemeinde, in der ich das Haupt bin. Und diese Gemeinde beginnt mit ihm, dem Erstgeborenen von den Toten. Denn es gefiel Gott, in ihm die Fülle wohnen zu lassen und alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Das ist der Höhepunkt, das ist der Zielpunkt, Versöhnung und Frieden mit Gott. Eine geheilte Beziehung zu ihm, die Heilung des Zerbrochenen. Die Einzelteile werden wieder zusammengefügt zu einem Ganzen, was in sich schön und stimmig ist. Da ist wieder etwas völlig ins Lot gekommen. Das meint Friede mit Gott. Das meint versöhnte Nähe zu Gott. Und wir können uns ja fragen, ja, was macht denn dieses Kreuz so besonders? Geschichtsschreiber haben notiert, dass in der Zeit, nachdem Jerusalem 70 nach von den Römern eingenommen wurde, die Römer um die Stadt 2000 Kreuze aufgerichtet haben. Und sie haben 2000 Einwohner Jerusalems hingerichtet, wie ein Wall des Grauens um Jerusalem. Das war damals normal, dass Menschen gekreuzigt wurden. Aber das Kreuz Jesu ist deshalb so groß, weil Jesus, der an diesem Kreuz hing, so groß ist. Deshalb ist es dieses eine Kreuz, das Himmel und Erde umspannt, das alle Zeiten überragt, alle Menschen, alle Völker überragt. Denn der an diesem Kreuz hing, der dort angeschlagen wurde, das ist der, durch den Himmel und Erde geschaffen wurden. Der, an dem man sich dort vergriff, ist der, der allen das Leben gegeben hat. Der dort wie ein Verbrecher gestorben ist, ist der, vor dem mächtige Engelfürsten anbetend niederknien. Der all das auf sich genommen und erduldet hat, ist der mit dem Hauch seines Mundes Welten erzittern lässt. Darum ist dieses Kreuz so besonders, weil er dort starb. Weil er dort eine Versöhnung vollbracht hat, die alles umfasst im Himmel und auf Erden. Und ihr Lieben, das ist in der Tat so eine Äußerung, wir können uns gar nicht vorstellen, wie groß Jesus ist. Alles hat er versöhnt. Nicht nur mich und mein kleines Leben. Alles im Universum, was lebt. An diesem Kreuz in Jerusalem vor 2000 Jahren. Ihr Lieben, dieser Hymnus spricht hier nicht von einer Allversöhnung, aber von der Versöhnung des Alls. Das ist ein Unterschied. Alles, was auf Erden und im Himmel ist, wird zu Gott hin durch Jesus Christus in die gute Ordnung zurückgebracht. So kann man das übersetzen. Alles wird in Gottes gute Ordnung zurückgebracht. Und das, was wir für unser Denken und Fühlen oft gar nicht so wahrnehmen und merken, dieses Kreuz, diese Versöhnung hat Auswirkungen auf die gesamte Schöpfung. Paulus, denkt mal im Römer 8 drüber nach. Es ist kein Automatismus, aber es ist ein Angebot Gottes. Und ich schließe mit dieser einen Frage, diese Versöhnung, die so groß ist, so wunderbar, so umfassend, hast du sie für dich angenommen? Als etwas, was Gott dir schenkt. Es gibt im ganzen Universum keine andere Versöhnung, denn Christus allein genügt. Lasst uns einen Moment still sein und dann gehen wir ins Abendmahl.